Kannst du warten? So lautet das Thema heute. Kannst du warten? Nun, wir müssen alle mal warten. Du gehst einkaufen und stehst in der Warteschlange an der Kasse. Und es geht nur langsam voran. Kennen wir alle. Und als erstes wirst du unruhig. Du hast noch andere Termine. Du guckst ständig auf deine Uhr, überlegst, wie du mit dem Auto noch verlorene Zeit einholen kannst. Diese Wartezeit hattest du nicht eingeplant und du wirst unruhig. Hüpfst von einem Bein auf das andere und dann fängst du an zu zweifeln. Habe ich mich vielleicht an der langsamsten von allen Kassen angestellt? Bestimmt gehen alle anderen Kassen viel schneller als die, an der ich gerade stehe. Und dann denkst du, macht es vielleicht Sinn, die Schlange noch zu wechseln? Auch wenn ich mich dann ganz hinten wieder anstellen muss, aber vielleicht geht es im Endeffekt doch noch schneller als an dieser lahmen Kasse, wo ich stehe. Und wenn es noch länger dauert, dann wirst du ärgerlich über die Frau, die so einen vollen Einkaufswagen hat vor dir oder dich mit den wenigen Artikeln doch hätte vorlassen können. Oder du wirst ärgerlich über den alten Mann, der mit der Karte zahlen will, aber offensichtlich seine PIN vergessen hat. Oder über die Kassiererin, die die Waren viel zu langsam über den Scanner schiebt. Kennst du diese Gedanken und Gefühle? Wenn du warten musst, und es kommen Unruhe und Zweifel und Ärger auf. Denk mal drüber nach. Das Gleiche passiert im Wartezimmer beim Arzt. Erst Unruhe. Ich sitze schon seit 20 Minuten. Ich habe doch extra vorher angerufen. Warum dauert es so lange? Ich habe doch einen Termin gemacht. Dann kommt der Zweifel. Warum sitze ich hier überhaupt? Mit dem gebrochenen Arm kann der Arzt doch eigentlich auch nichts machen. Ich mache einfach einen kräftigen Verband drum. Dann wächst er schon wieder zusammen. Und dann der Ärger. Was? Das Kind mit dem blutigen Knie kam definitiv erst nach mir rein, aber wieso kommt es vor mir dran? Und die Frau mit dem Husten ist bestimmt ansteckend, wenn ich nach Hause komme, bin ich kranker als zuvor. Wenn du das überhaupt nicht kennst, nun, dann bist du ein guter Warter. Aber wenn dir das ein oder andere bekannt vorkommt, dann kannst auch du nicht besonders gut warten. Uns Menschen fällt nämlich das Warten meistens schwer. Und das trifft auch auf Christen zu. Denn nur etwa 10 bis 15 Jahre nach Jesu Tod am Kreuz und seiner herrlichen Auferstehung, da ist Jakobus, der Bruder von Jesus, Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und er schreibt an Gemeinden aus den umliegenden Regionen und Ländern, in denen die Christen so einige Schwierigkeiten hatten. Sie waren arm und machten sich Sorgen. Sie wurden ungerecht behandelt und ausgenutzt. Reiche und mächtige Leute bedrängten die Christen und taten ihnen teilweise sogar Gewalt an. Und viele dachten, so hatten wir uns das Christentum eigentlich nicht vorgestellt. Wir dachten, mit Jesus sind wir auf der Gewinnerseite. Wir dachten, wir müssten nur kurz warten. Aber dann kommt Jesus, der König, wieder und alles wird besser und er richtet sein Reich auf und wir werden über all die lachen, die nicht geglaubt haben und uns für dumm erachtet haben. Aber jetzt erleben sie Ungerechtigkeit und Anfechtungen und Schwierigkeiten und Nöte. Tag ein, Tag aus. Jakobus gibt ihnen sowohl eine klare Aufforderung, aber auch praktische Hilfen für diese Zeit des Wartens. Der erste Punkt ist dieser: Was der Herr in Wartezeiten von uns fordert. Die Christen, sie warteten auf das Reich Gottes, das Jesus in Herrlichkeit aufrichtet. Sie warteten auf das Gericht über die Ungläubigen und auf vollkommene Gerechtigkeit und Freude für diejenigen, die zu Jesus gehören. Sie warteten auf eine neue Zeit, wo alles, was böse und schlecht und krank ist, weggetan wird. Doch die Gegenwart sieht noch so ganz anders aus, als das, was sie erhofften, als das, was sie ersehnten. Jakobus, der weise Apostel Jesu, erfasst die drei wichtigsten Aufforderungen für die Christen in dieser Zeit des Wartens noch einmal zusammen. Es sind eben auch diese Hauptthemen, die er in den vorherigen Kapiteln des Briefes bereits erwähnt hat. Was fordert unser Herr Jesus Christus von uns in Zeiten der Bedrängnis und Not? In Zeiten, wo wir warten müssen. Nun, konkrete Situationen erfordern noch andere Handlungen über das hinaus, was Jakobus hier anspricht. Aber das, was er hier von den Christen fordert, das gilt immer und in jeder Not. In jeder Situation, in jeder Bedrängnis, zu jeder Zeit, in welcher Lage du persönlich oder die ganze Gemeinde sich auch immer befindet. Das, was Jakobus hier nennt, darf in deinem Umgang niemals fehlen. Und es ist das, was uns beim Warten so schwerfällt. Schlag doch mit mir auf den Jakobusbrief, Kapitel 5. Und wir lesen die Verse 7 bis 11. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Was fordert der Herr von uns in Zeiten des Wartens? Nun, das Erste, was hier genannt wird, ist: Habt Geduld. Habt Geduld. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Es ist eine direkte Aufforderung. Jakobus, er schreibt nicht: Ich wünsche euch Geduld in dieser Situation. Oder er sagt auch nicht: Ich hoffe, ihr könnt noch etwas Geduld aufbringen. Nein, er gibt eine Aufforderung. Habt Geduld, Brüder. Habt das. Ich weiß um eure Schwierigkeiten. Ich weiß um eure Nöte. Ich fühle mit euch. Aber dennoch ist es absolut notwendig, dass ihr nicht die Geduld verliert. Ungeduld, Hast und Eile, Unruhe und Hektik werden euch weder helfen, noch Jesus in irgendeiner Weise Ehre bringen. Bleibt ruhig. Bleibt beständig. Lasst euch nicht in Panik oder falschen Eifer drängen. Habt Geduld. Die britische Regierung hat 1939 im Zweiten Weltkrieg ein besonderes Plakat drucken lassen. Und im Falle eines militärischen Verlustes sollten 2,5 Millionen dieser Plakate in ganz England verbreitet werden. Auf diesem Plakat war eine Krone abgebildet und darunter in großen Buchstaben: Keep calm and carry on. Das heißt, bleib ruhig und mach weiter. Nun, letztendlich verstaubten diese Plakate in irgendeinem Archiv und erfreuten sich seitdem sie vor ein paar Jahren wiederentdeckt wurden, großer Beliebtheit. Jakobus macht hier aber etwas Ähnliches. Er spricht nicht im Auftrag des britischen Königshauses, sondern im Auftrag des Königs aller Könige, dem Herrn Jesus Christus. Und in Zeiten von persönlichen Rückschlägen und Enttäuschungen: Bleib ruhig und mach weiter mit dem, was gut und richtig ist. Aber bleib ruhig. Keep calm. Lass dich nicht in Unruhe, in Hast und Eile versetzen. Nicht in Panik und Angst. Im Abschnitt zuvor geht es um gottlose und reiche Machthaber, die Christen sehr bedrängt haben. Das ist eine echte Not gewesen. Keine Kleinigkeit. Sie haben wirklich zu leiden gehabt. Doch Jakobus ruft nicht zur Revolte auf, sondern zur Geduld. Habt nun Geduld, Brüder. Wie schon gesagt, das muss nicht die einzige Reaktion sein. Das Christentum hat das Verständnis von Ehe, von dem Schutz für Arme und Kranke und Schwache, von der Gleichheit aller Menschen, der Würde der Frau, der Wert von Barmherzigkeit und so weiter erst wirklich in dieser Welt etabliert. Die Christen haben einen Unterschied gemacht und machen einen Unterschied in dieser Welt. So vieles von dem, was wir heute als zivilisiert und selbstverständlich erachten, ist aufgebaut auf den Überzeugungen und dem Weltbild der Christen. Doch diese Wirkung hatte das Christentum nicht durch verbissene Kämpfe und schnelle Rachezüge, auch nicht durch Macht und Geld, sondern die Gläubigen bezeugten ihre Moral, ihr Verständnis, ihre Weltsicht durch ihre leidensfähige Geduld. Es war ihnen so wichtig, dass sie bereit waren, dafür einzustehen, auch im Leid. Und dass es nicht einfach eine Kurzschlussreaktion war, sondern etwas, was sie bewährt haben. Habt nun Geduld. Tue nichts aus Ungeduld. Einfach nur, weil du sagst, ich kann es eben nicht länger ertragen. Sondern bleib besonnen. Bleib ruhig. Suche den Herrn und seine Weisheit. Es gilt in jeder Not, in der du bist. Habt Geduld, Brüder. Und die zweite Anforderung ist, stärkt euer Herz. Jakobus, er ruft uns auf, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Ein starkes Herz meint nicht ein hartes Herz, das gefühllos und kalt ist. Manchmal denken wir das. Um irgendwie fest zu sein, müssen wir uns ein dickes Fell aneignen, müssen wir uns einfach wie so eine Teflonschicht aneignen. Nichts berührt uns mehr, nichts bewegt uns mehr, alles lässt uns kalt, alles prallt an uns ab. Nun, das ist nicht das, was Jakobus meint. Ein starkes Herz, es meint ein festes und kontrolliertes Herz. Wenn wir die Geduld verlieren, dann beginnen wir zu zweifeln. Macht das alles Sinn oder muss ich doch auf eine andere Hilfe hoffen? Stehe ich an der falschen Kasse? Stehe ich an der falschen Position hier mit meinem Glauben? Hoffe ich auf etwas Falsches? Jakobus nennt einen Zweifler im ersten Kapitel einen wankelmütigen Menschen, der unbeständig ist in allen seinen Wegen. Und das passiert so schnell in Zeiten des Wartens, dass ich unbeständig werde, dass ich anfange zu zweifeln. Ist das hier alles richtig? Kann das alles sein? Macht das überhaupt Sinn? Aber unser Herz muss gefestigt sein. Unser Herr ruft uns auf, festigt eure Herzen, sorgt dafür, arbeitet daran, dass die gegenwärtigen Leiden und Nöte nicht euer Herz mutlos machen und ihr im Glauben schwach werdet und ihr hin und her schwankt. Mal mehr auf die Wege dieser Welt vertraut und dann wieder auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Festigt euer Herz. Lasst nicht eure Gefühle, eure Traurigkeit, eure Ängste euch führen, die so schnell dahinschmelzen in der Hitze der Schwierigkeiten, sondern festigt euer Herz. In 2. Mose 17, da betet Mose, als das Volk Israel gegen die Amalekiter kämpft, als seine erhobenen Arme müde und schwer wurden, da kamen Aaron und Hur ihm zur Seite. Und das heißt, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und genau das brauchen wir für unser Herz. Wir brauchen Festigkeit für unser Herz, dass wir beständig auf Gott vertrauen. Dass wir zu ihm beten. Dass wir unsere Hände zu ihm erheben. Und nicht Hilfen überall sonst suchen. Stärkt und festigt euer Herz. Haltet euch an die klaren Aussagen der Schrift. Lasst euch das Herz nicht schwer machen durch alle möglichen Nachrichten und Schreckensszenarien, was alles kommen kann. Der Herr ist nah. Bleibt fest. Was auch immer du für eine Schwierigkeit durchmachst, setze das zu einer Priorität. Wie kann ich mein Herz im Vertrauen auf Gott stärken, trotz dieser Umstände? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Glaube nicht Schiffbruch erleidet, durch all die Nachrichten, die auf mich einstürmen, durch all die Not, unter der ich leide, dass nicht das, was am kostbarsten ist, dabei verloren geht? Oder was vielleicht noch gefährlicher ist, prüfe deinen Glauben. In dieser Not, die deine Gedanken, dein Herz, deine Gefühle so vereinnahmen, merkst du eigentlich, wie dein Herz im Glauben wankend wird? Oder hast du das überhaupt nicht im Blick? Kümmerst du es dich gar nicht, wie eigentlich der Zustand deines Herzens ist? Du suchst nach Lösungen für dein Problem, Das ist alles, was du siehst. Ich brauche jetzt eine Lösung. Ich brauche jetzt eine Hilfe. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Aber du siehst nicht, was noch viel bedrohlicher ist. Dein Herz wird abgezogen von der Festigkeit des Glaubens. Darum, in welcher Not du auch immer bist, was dir auch gerade zu schaffen macht, emotional oder von den Umständen, auf deiner Arbeit oder in der Gesellschaft, in deiner Familie, was auch immer du gerade durchmachst, festige dein Herz. Festige dein Herz. Und die dritte wichtige und immer geltende Aufforderung in Zeiten des Wartens ist, seufzt nicht gegeneinander. Hier heißt es in Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Wie in allen Zeiten des Wartens sind wir schnell dabei, uns über andere aufzuregen. Wir verlieren die Geduld nicht nur mit der Situation, wir verlieren auch die Geduld mit unseren Mitmenschen. Der, der vor mir an der Kasse steht, der, der mit mir im Wartezimmer sitzt. Denn wir schauen auf sie und haben das Gefühl, sie vergrößern unser Leid noch mehr. Oder sie sind mit Schuld an unserem Leid. Und wir regen uns über sie auf, weil wir uns eine andere Hilfe von ihnen erhofft haben. Sie sollten uns in anderer Weise beistehen, aber sie tun nicht das, was wir erwarten. Und wir regen uns auf, wir ärgern uns über sie. Und der Jakobusbrief, er ist voller Ermahnungen gegen schlechtes Reden, weil es zu den großen Versuchen gehört, gerade inmitten von Wartezeiten, dass sie auf andere schauen und ihr und uns an ihrem Verhalten stören oder ihre Fehler umso deutlicher sehen. Manchmal scheint es sogar einfacher zu sein, für sich alleine geduldig zu warten, aber gemeinsam mit anderen geduldig zu warten, ist wirklich schwer. Weil wir irgendwie unterschiedlich warten. Weil wir irgendwie mit unterschiedlichen Techniken, unterschiedlichen Mitteln versuchen, geduldig zu bleiben. Stell dir vor, da hat der eine Christ eine Erklärung dafür, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Aber die anderen können seiner Theorie nicht zustimmen. Ist ja schön, wie du das ausgedacht hast, aber davon lese ich nichts in der Bibel. Und der andere berechnet den Tag und die Stunde der Wiederkunft. Und die anderen in der Gemeinde sagen, ja, du, deine Berechnungen waren schon dreimal falsch. Irgendwie können wir dem nicht so richtig glauben. Und er wird wütend über diese Antwort, weil er doch alles genau ausgerechnet hat und ganz überzeugt ist, wenn wir nichts tun können, um das Warten zu verkürzen oder dem Warten zu entkommen, oh, dann werden wir sehr auf die Probe gestellt, gerade wenn wir verbunden sind mit anderen. Gemeinden werden sehr auf die Probe gestellt in Zeiten des Wartens. Und es kommt zu allen möglichen Streitigkeiten, zu Missverständnissen, zu gegenseitigen Vorwürfen, zu Ärger und Missgunst. Weil es schwer ist zu warten. Weil es schwer ist, in einer Situation zu sein, wo man nicht wirklich etwas tun kann, um die Wartezeit zu verkürzen oder ihr zu entkommen. Jesus erzählt in Matthäus 24 in einem Gleichnis von einem Knecht. Und der glaubt, sein Herr lässt noch auf sich warten. Und wisst ihr, was er macht? Er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Nur das passiert, wenn wir nicht lernen, in Wartezeiten freundlich und barmherzig miteinander umzugehen. Eine Schafherde, sie rückt zusammen, wenn der Hund um sie herumkreist und bellt. Weil sie wissen, da ist die Gefahr. Aber wenn die Gefahr weniger deutlich ist, wenn man sie nicht klar sehen kann, dann geht es schnell wie bei den Midianitern, als Gideon mit seinem Heer in die Hörner blies. Da wussten sie nicht, woher es kam, und sie erschlugen sich gegenseitig. Ja, die Nöte und Schwierigkeiten sind nicht immer ganz klar. Und unter den Gemeinden und unter den Christen herrschen verschiedene Meinungen und Ansichten, wie auch derzeit in Bezug auf Corona. Aber was in jeder Herausforderung gilt, und Jakobus, er könnte es gar nicht stärker betonen in seinem Brief, ist, redet nicht schlecht übereinander. Seid nicht verbittert miteinander. Klagt euch nicht gegenseitig an und seufzt lieblos übereinander. Wenn du deine Zunge nicht mehr im Griff hast, dann glaube nicht, dass du besser und geistlicher mit der Situation umgehst als dein Bruder oder deine Schwester, über die du so lautstark seufzt. In den 5 Versen unseres Abschnittes heute schreibt Jakobus 3-mal Brüder. Als will er besonders betonen, wir sind Brüder. In dieser Zeit der Not, wir müssen wie eine Familie zusammenstehen. Brüder. Über die Reichen hat er nicht Brüder genannt. Aber hier, wo er sagt, wir leiden alle unter diesen Noten. Aber lasst uns erkennen, wir sind Brüder. Seufzt nicht übereinander. Brüder. Natürlich dürfen wir seufzen, wenn uns Unrecht getan wird. Auch über Geschwister. Natürlich dürfen wir klagen über die Sünde anderer. Oh, warum? Warum redet er so mit mir? Warum ist er so lieblos mit mir? Warum hat sie mir das angetan? Natürlich. Natürlich dürfen wir klagen. Dürfen wir betrübt sein, traurig sein über Unrecht, das uns widerfährt. Auch innerhalb der Gemeinde. Aber Jakobus, er spricht hier von einem richtenden Seufzen. Einer Klage, die zur Anklage wird in dieser angespannten Lage. Denn hier heißt es, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Hier hat es etwas mit Gericht zu tun. Jesus, er sagt das Gleiche. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder wir haben es auch im Jakobus 4 schon gelesen. Diesen Richtgeist, dieses Seufzen, dieser Unmut, diese Traurigkeit, diese Schwierigkeit, die wir dann ummünzen zu einer Anklage, zu einem Gericht über unseren Bruder. Lass dich nicht hinreißen, so über deinen Bruder, über deine Schwester zu seufzen. Gott hasst es. Und er wird es richten. Das ist keine Kleinigkeit. Jakobus, er sagt, der Richter steht vor der Tür. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Habt Geduld. Stärkt eure Herzen. Seufzt nicht gegeneinander. Das ist, was der Herr von uns verlangt. Jakobus nennt es zusammengenommen Ausharren. Wie auch schon am Anfang seines Briefes. Ausharren heißt diese Wartezeit. Mit Geduld und mit Festigkeit und mit Freundlichkeit auszuhalten. Aber wie schaffen wir das? Wir scheitern doch immer wieder daran, in Zeiten des Wartens genau diese Anforderungen zu erfüllen. Und Jakobus ergibt uns 5 praktische Hilfen vom Herrn. Das ist der 2. Punkt, wie uns der Herr in Wartezeiten hilft. Wir finden in diesem Text einige bemerkenswerte Bilder und Vergleiche. Und sie sollen uns alle helfen, ganz praktisch Geduld und Festigkeit und Freundlichkeit in Zeiten des Wartens zu bewahren. 5 Unterpunkte hier. Die erste Hilfe, die uns der Herr uns gibt, ist, erkenne die Frucht des Wartens. Vers 7 heißt es, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Ein Bauer sät die Samen auf das Land. Und dann muss er warten. Er sieht lange überhaupt nichts. Und selbst wenn dann irgendwann die Pflanze aus der Erde hervorkommt, hat er viele Monate noch keinen Nutzen von der Arbeit. Aber warum kann ein Bauer geduldig warten, bis das ganze Getreidefeld tatsächlich Frucht bringt? Wie kann ein Bauer warten? Nun, er weiß, verborgen in der Erde reift der Same zu einer Pflanze. Und diese Pflanze wächst und bringt zur bestimmten Zeit wiederum kostbare Frucht hervor. Und für diese Frucht lohnt sich das Warten. Er kennt die Pflanze und er weiß von der Frucht. Der Bauer weiß, in der Erde entsteht eine Pflanze und aus ihr entsteht Frucht. Und ihretwegen, heißt es hier, ihretwegen, wegen dieser kostbaren Frucht, hat der Bauer Geduld. Gottes Wort lehrt uns hier, dass die Zeit unseres Wartens nicht vergebens ist. Auch ein Christ erreift in Zeiten der Versuchung und des Wartens. Es ist uns oft nicht so gegenwärtig. Wir sehnen uns nach der Ernte, gleich nach der Saat. Wir wollen sofort den Nutzen haben. Wir wollen sofort erkennen, wofür das alles nötig war. Doch es gibt eine Frucht der Erde auch für Christen, eine Frucht, die heranreift in diesen Tagen auf der Erde. Die heranreift in Tagen von Traurigkeit, in Tagen, wo wir noch nichts sehen. Diese Zeit ist schwer und teilweise dunkel, aber nicht fruchtlos, wie es scheint. Gott wirkt, er formt deinen Charakter, er fördert eine Reife in dir, die kostbar ist. Und Gott lässt oft im Dunkeln reifen, was vor ihm wertvoll ist. Wo Glaube gesät ist, da wirkt das Warten an deinem Charakter. Diese Wartezeit, sie heiligt dich oder sie zeigt dir auf, wo du noch arbeiten musst. Manchmal ist es so, wie bei einem Fahrradschlauch. Er muss erstmal unter Wasser gedrückt werden, um zu sehen, wo das Loch ist. Und so müssen wir auch manchmal warten und gerade diese Wartezeiten, die für uns überhaupt keinen Sinn machen, die nur Plage und Not und Leiden und Traurigkeit bedeuten für uns. Gerade diese Zeiten, der Herr gebraucht sie, um uns zu heiligen, um uns vollständig zu machen, um uns die Löcher aufzuzeigen, die Mangel, die Makel, die noch in uns sind, unsere Ungeduld, unser Zweifel, unsere Unfreundlichkeit. Aber er formt einen Charakter, der ihm gefällt. Er formt uns in das Bild Jesu Christi. Und wer glaubt, für den haben selbst Wartezeiten eine kostbare Frucht. Echter Glaube bringt Frucht aus dem Warten hervor. Aber nicht alles Warten bringt Frucht hervor. Da, wo kein Glaube ist, da wird es nur schlimmer. Oder ein ungezähmter, ungezügelter Charakter wird nur noch härter. Es muss Glaube sein, wie ein Samenkorn, der Frucht bringt. Wenn du ein Gummibärchen in die Erde säst, dann kannst du lange warten, dass ein Gummibärchenbaum daraus entsteht. Es wird nicht kommen. Erkenne die gute Frucht des Wartens. Oh, warte im Glauben. Und vertraue dem Herrn, dass er diese Zeit nutzen kann für eine gute Frucht, für die es sich lohnt. Das soll uns helfen, in dieser Zeit in aller Not auszuharren. Siehe auf den Bauer, der wartet geduldig. Als zweite Hilfe entnehmen wir, vertraue den Mitteln Gottes. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Im Land Israel beschränkten sich die Hauptregenszeiten auf eine relativ kurze Zeit. Es gibt eine lange Dürre im Sommer und dann wird diese Dürrezeit beendet durch den Frühregen, Ende September, Anfang Oktober. Der Frühregen, er beendet diese Hitzephase und nach diesem Frühregen wurde das Feld gepflügt und besät. Der Spätregen folgte dann Ende April oder Anfang Mai, woraufhin das Getreide geerntet werden konnte. Die Bauern waren sehr abhängig von diesen beiden Regenszeiten. Vor der Aussaat kam der Frühregen, der den Boden bereitete, und vor der Ernte musste der Spätregen kommen, damit die Früchte bis zu Ende reifen, sodass sie geerntet werden können. Und Gott selbst erklärt in 5. Mose 11, dass Kanaan nicht wie Ägypten per Hand bewässert werden kann, sondern es ist ein Land voller Berge und Täler und es muss vom Regen des Himmels trinken, sagt Gott. Und Gott gibt selbst Acht darauf. Und das verspricht er. Wenn das Volk auf sein Wort hört, wird er den Früh- und Spätregen geben. Wenn sie aber anderen Göttern nachlaufen, wird er den Himmel verschließen. Die alttestamentlichen Propheten gehen sehr häufig auf diesen Früh- und Spätregen ein und gebrauchen es als ein Bild für den Segen und die Hilfe Gottes, die er verheißt, wenn das Volk auf Gott vertraut und nicht irgendwelche anderen Fruchtbarkeitsgötzen oder sowas nachlaufen. Bei dem Bild mit den Bauern geht es also auch um das gläubige Warten und Vertrauen auf den Segen, auf die Hilfe, auf die Mittel, die der Herr gibt. Wenn der Bauer den Samen sät und alles in der Erde ist, dann hat er immer noch Arbeit zu tun. Er ist immer noch aktiv, er jätet das Unkraut, er düngt den Boden, er beseitigt die Schädlinge und so weiter, was da alles dazugehört. Aber er weiß, der Regen muss kommen, sonst ist die ganze Arbeit umsonst. Ich bin angewiesen auf das, was Gott gibt. Aber ich arbeite im Vertrauen darauf, dass er schenkt, was er verheißen hat. Er arbeitet im Vertrauen auf die Treue Gottes, auf den Segen, den Gott wirkt zu seiner Zeit. Und die Anwendung ist diese: Vertraue auf die Mittel Gottes. Tue das, was Gott von dir verlangt. Folge dem, was er in seinem Wort von dir fordert. Gebrauche die Mittel der Gnade. Bete zu Gott. Lies in seinem Wort. Lass dich das prägen. Versäume nicht die Gottesdienste. Schätze das Abendmahl. Es sind Mittel, die Gott bestimmt hat, um uns zu stärken, um in uns Frucht zu wirken. Vertraue auf die Mittel Gottes. Vertraue Gott, dass er sich um dich kümmert in Bezug auf die Dinge, die du nicht in deiner Hand hast. Glaube daran, dass Gott es segnen wird, wenn du dem folgst, was er in seinem Wort sagt. Das ist manchmal schwer, wenn es scheinbar gar nicht so aussieht, als würde Gott es regnen lassen. Als würde Gott geduldigen Gehorsam segnen. Es ist schwer zu warten, wenn man eben das nicht sieht. Die Israeliten waren wieder und wieder versucht, an Gottes Wege und Mitteln in Wartezeiten zu zweifeln. Er hilft uns vielleicht doch nicht. Er kümmert sich nicht um uns. Er hat uns vergessen. Doch der Früh- und Spätregen war das Zeichen, Gott kümmert sich in Treue um die Seinen. Auch wenn es in der Zwischenzeit Hitzephasen gibt. Auch wenn manchmal der Spätregen erst im Mai kam und nicht schon im April. Aber hier sollen wir die Treue Gottes sehen. Vertraue auf die Treue Gottes. Arbeite und wirke und tue das, was er von dir fordert, im Vertrauen, dass Gott das wirkt, was er verheißen hat in seinem Wort. Und deswegen auch drittens, hoffe auf Gottes Verheißungen. In Vers 7 heißt es: Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Und dann: Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Die Aufforderung zur Geduld hat ein zeitliches Ende. Bis zur Ankunft des Herrn. Das Kommen des Herrn kann einfach sein Eingreifen und seine Hilfe in einer bestimmten Situation meinen. Da, wo Gott so spürbar gegenwärtig ist. Wie oft haben wir das erlebt? Dass wir zu Gott gebetet haben: Herr, hilf mir doch, bitte rette mich aus dieser Situation, aus dieser Not. Und auf einmal wendet sich tatsächlich die ganze Szene. Und Gott führt uns zu einem Jubel, zu einer Freude darüber, dass er eingegriffen hat. Ja, Gott verheißt uns seine Nähe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und wanderte ich schon durchs Todestal, siehe, dein Stecken und Stab leiten mich. Der Herr ist nah. Das ist eine trostreiche Verheißung, die unser Gebet stärkt, die unser Herz festigen kann. Doch Jakobus, er spricht hier offensichtlich nicht nur von einer persönlichen Hilfe, sondern von einem großen Umbruch der Zeit. Der Herr wird wiederkommen und die Erde richten nach seinem Wort. Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Er, der aufgefahren ist in den Himmel, er wird wiederkommen, leibhaftig. Der Richter steht vor der Tür. Nun, es gibt einige Spötter, damals wie heute, die sagen, na, da haben sich Jesus und seine Jünger wohl kräftig getäuscht. Sie sagen, Jesus, Wiederkunft ist nahe, dabei dauert es nun schon so lange und nichts tut sich. Das ist doch alles nur ein falscher Trost. Und schon 10, 15 Jahre nach Jesu Auferstehung gab es diese Stimmen. Wir lesen im zweiten Petrusbrief von diesen Stimmen. Wir hören bis heute solche Stimmen. Haben sie sich alle getäuscht? War das alles ein falscher Trost? Oh nein. Zum einen müssen wir uns bewusst machen, dass wir die Zeit messen an unserem Alter. Für Kleinkinder ist eine kurze Zeit schon eine gefühlte Ewigkeit. Für einen erwachsenen Mann vergeht die Zeit oft wie im Fluge. Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Doch was noch wichtiger ist, wenn Jakobus schreibt, die Ankunft des Herrn ist nahe, dann spricht er nicht vorrangig von einer zeitlichen Bestimmung, sondern von einer räumlichen. Das sehen wir daran, dass er in Vers 9 schreibt, der Richter steht vor der Tür. Wichtiger als die Zeiteinschätzung ist das Wissen, Gott ist nahe. Niemand hält ihn auf. Nichts steht ihm im Weg. Er hat die Hindernisse schon bezwungen. Die Sünde, den Tod, die Welt besiegt am Kreuz von Golgatha. All das, was heilsgeschichtlich zwischen Gott und der Rettung des Sünders stand, es ist abgetan. Der Herr ist nahe. Er steht vor der Tür. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass er die Hand ergreift und die Türklinke niederdrückt und hineinschreitet. Aber er ist nicht weit weg. Er ist nicht fern von uns. Er ist nahe, er wird kommen, er steht schon an der Tür. Er hat sich nicht verlaufen oder uns vergessen. Wenn er noch wartet, dann nur aufgrund seiner guten und weisen Absichten. Petrus sagt, seine Geduld. Er hat Geduld um der Auserwählten willen. Habt Geduld. Nicht um der Geduld willen, sondern weil Jesus wiederkommt. Habt Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Und die Ankunft des Herrn ist nah. Er ist nah. Da werden die, die geduldig für den Herrn gearbeitet haben, Lohn empfangen. Du guter und treuer Knecht, kehre ein in das Reich zur Freude des Vaters. Der Herr ist nah. Doch auch die, die gegen die Brüder geseufzt und gestritten haben, sie werden an dem Tag ermahnt werden. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Es gibt einige, die werden gerettet. Aber die Bibel sagt, wie durch das Feuer hindurch. Vieles von dem, wofür sie gearbeitet haben, wofür sie Zeit und Kraft eingesetzt haben, was sie mit ihrem Mund geredet haben, es wird verbrennen, es wird nicht bleiben. Es wird keinen Ertrag bringen, es wird keine Frucht bringen in Ewigkeit. Aber dieser Richter der Erde, er wird auch alle, die nicht glauben. Alle, die euch bedrängen und verleumden, die euch hintergehen und berauben. Er wird sie richten und strafen, wie wir es am Anfang dieses Kapitels lesen. Es wird ein Schlachttag sein. Plagen werden kommen auf die, die spotteten, der Herr kommt nicht wieder. Habt Geduld. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Für Jakobus ist die Verheißung von Jesu Kommen eine große Ermutigung zum geduldigen Ausharren. Er hat es verheißen, er wird es ausführen. Die Ankunft des Herrn ist nahe. Niemand wird ihn aufhalten. Niemand kann sich ihm in den Weg stellen. Wir können gewiss hoffen, Gott wird Gerechtigkeit aufrichten. Darum habt Geduld. Und darum müssen wir nicht ungeduldig meinen, alles in unsere Hand nehmen zu müssen. Die Ankunft des Herrn ist nah. Bis dahin habt Geduld, Brüder. Er ist der Richter, nicht ihr. Und eine vierte Hilfe ist diese. Lerne von den richtigen Vorbildern. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Überlegt einmal, wer ist eure Lieblingsfigur im Alten Testament? Ihr Kinder, überlegt mal. Von den Geschichten im Alten Testament, wer ist eure Lieblingsperson? Oder ihr Erwachsenen, erinnert ihr euch noch? Wen habt ihr nachgeeifert? Wem wolltet ihr ähnlich sein? Ich will wie David sein, der Goliath besiegt hat. Ich bin wie Samson, der 1000 Philister schlägt. Ich bin wie Josua, der die Kanaaniter besiegte. Wer von euch hat jemals gesagt, oh, ich will sein wie Jeremia, der gelitten hat für den Herrn? Oh, ich will sein wie Hiob, der in aller Not und Bedrängnis doch Glauben bewahrte. Kann es sein, dass wir so manche Geschichten im Alten Testament falsch auf uns beziehen? Und kann es sein, und dazu ermahnt uns Jakobus, dass wir lernen müssen, den richtigen Vorbildern in Zeiten der Not nachzueifern? Hast du ein Vorbild für Leiden? Vielleicht kennst du Geschwister, die gelitten haben in der ehemaligen Sowjetunion, die eingestanden haben für den Glauben und ein Zeugnis haben, dass sie leiden konnten für den Herrn. Hast du so ein Vorbild? Nun, die Bibel ist voll mit diesen Vorbildern, nur wir wollen sie nicht als Vorbilder nehmen. Wir preisen sie glücklich, ja. Oh, der Herr wird sie belohnen. Aber, oh Herr, bitte, lass mich bloß nicht so sein wie der. Lass mich bloß nicht in so eine Situation kommen wie jene. Freunde, wir brauchen Vorbilder des Leidens, damit wir in Wartezeiten gute Frucht bringen können. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, also nicht zu Recht, sondern lügnerisch, und zwar um meinetwillen, nicht wegen euren Charakterschwächen, nicht wegen eurem losen Mundwerk, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Was Jesus sagt ist, nehmt diese Propheten zum Vorbild, wenn ihr beleidigt und gelästert und beschimpft und euch Unrecht angetan wird. Ja, freut euch. Die Propheten suchten nicht besondere Leiden aus, aber sie litten, weil sie sich an das Wort Gottes hielten und im Namen des Herrn redeten. Jeremia verkündete das Gericht Gottes und wurde dafür eingesperrt. Herodes wurde von Johannes dem Täufer ermahnt, dass Ehebruch Sünde ist. Und er wurde dafür ermordet. Aber es gibt auch in der Kirchengeschichte Figuren wie den Quaker-Prediger George Fox. Der weigerte sich, seinen Hut im Gerichtssaal abzunehmen aus religiöser Überzeugung und musste deswegen viele Jahre ins Gefängnis. Es gibt auch ein unnötiges Leiden durch ein falsches Verständnis. Leiden allein ist kein Kennzeichen für Rechtgläubigkeit. Aber da, wo du für die Sache des Herrn leidest, nimm dir die Sanftmut Jeremias und die Vergebungsbereitschaft Hoseas und die Festigkeit Hesekiels und so weiter zum Vorbild. Nicht den Übermut Samsons oder den Stolz Gideons. Nimm dir die richtigen Vorbilder, für die Wartezeit, für Leidenszeit. Nun, hast du glückselige Vorbilder? An ihnen lernen wir, wie gute Frucht im Leiden für den Herrn reifen kann. Studiere die Propheten, lerne über biblisches Leiden. Miss dich nicht mit Salomo, mit seinem ganzen Luxus und seinen vielen Frauen, sondern siehe auf die Frucht und auf das Ende. Salomo lebte in Pracht, aber er starb in Schande. Hiob erlebte eine Zeit lang größte Not. Er hat in allen Bereichen gelitten. Er hat in allen Bereichen Verlust gehabt. Obwohl er nichts getan hat, was dieses Leid auf der Erde verdient hätte. Er wurde neben all seinen Verlust sogar von seinen Freunden angeklagt. Oh, seine Freunde seufzten gegen ihn. Doch er endet ehrenvoll. Glückselig. Er hat das Leiden erduldet. Wer ist wirklich glückselig? Haben wir eine Kategorie in unserem Denken dafür, dass wir nicht nur auf das schauen, was nach fleischlichem Sinn als stark und prächtig und erstrebenswert aussieht, sondern das, was der Herr glückselig nennt? Und zuletzt, aber am allerwichtigsten, siehe auf die Liebe Gottes. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das Ausharren lohnt sich, weil Gott voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Wir kämen vielleicht nicht darauf, das Buch Hiob als Paradebeispiel für das Mitgefühl Gottes zu sehen, oder? Gott lässt zu, dass Leiden über Leiden Hiobs Botschaft, ganz sprichwörtlich, auf Hiob kommen. Er verliert alles. Und es macht scheinbar keinen Sinn. Und Jakobus sagt, wisst ihr, was wir lernen im Buch Hiob? Dass Gott voll innigen Mitgefühls ist. Dass er barmherzig ist. Dich schon mal darüber gewundert, wie Jakobus dazu kommt? Nun, Hiob hatte so manches falsche Verständnis von seiner eigenen Gerechtigkeit. Und er hat so manche Vorwürfe gegen Gott. Er klagt ihn an, er will mit ihm ins Gericht ziehen und denkt, oh, wenn du gerecht wärst, dann würde ich als Unschuldiger daraus gehen. Aber Hiob gab nicht auf. Er gab Gott nicht auf. So wie seine Frau es ihm vorschlug, sondern er hielt aus, er harrte aus, trotz aller Bedrängnis, trotz aller Not und all das, was es in ihm hervorbrachte. Und dann sehen wir ein wunderbares Ende des Herrn. Hiob wird reich belohnt in all dem, wo er zuvor verloren hatte. Güter, Familie, Ehre, Freude, er erhält es alles wieder. Das verspricht Jesus auch seinen Jüngern, die alles um seinetwillen verlassen haben. Sie werden hundertfach empfangen. Doch zu dem Ende des Herrn gehört auch, dass Hiob Gott erst so richtig erkannte, nach all dem Leid. Er fand Trost in der guten Souveränität Gottes. Und er sagt, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt habe ich erkannt, wer du bist. Oh, jetzt habe ich gelernt, mich wirklich an dir zu halten. Und so ist es auch für uns eine Hilfe. Gott ist souverän, aber voller Liebe, voll inniger Mitgefühl mit Sündern, wie wir es sind. Und voller Barmherzigkeit, trotz all unserer Fehler. Und selbst wenn es alles überhaupt keinen Sinn zu machen scheint, wie bei Hiob, so geschieht es doch alles, um ein gutes Ende herbeizuführen. Zum Nutzen und zur Freude, zum Lohn und zur wahren Erkenntnis, wie bei Hiob. Ja, Gott ist ein Gott voll innigen Mitgefühls mit unserem Leid. Und er ist ein Gott voller Barmherzigkeit, obwohl wir so viele Fehler und Schwachheiten haben, die gerade in Zeiten von Leid und Warten aufkommen. Aber Gott hat diese Liebe nicht nur bei Hiob bewiesen. Nein, er hat sein innigstes Mitgefühl und seine große Barmherzigkeit am deutlichsten bewiesen am Kreuz von Golgatha. Gott fühlt mit, ja, er ist selbst Mensch geworden, um an unserer Stelle den gerechten Zorn zu erdulden. Jesus wurde ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, schreibt Jesaja, mehr noch als Hiob. Niemand hat gelitten wie Jesus. Das Leid von Jesus ist der Beweis der Liebe Gottes. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Im Leiden von Jesus sehen wir die Liebe Gottes und wie er das schlimmste Leiden für den größten Segen nutzen kann. Siehe auf die Liebe Gottes. Siehe auf Jesus Christus. Glaube an ihn. Vertraue dich ihm an. Er allein kann deine Sünden vergeben. Und gib deinem Leben ein Ende des Herrn. Ein Ende des Herrn. Das Ende des Herrn ist ein glückseliges Ende. Trotz allem Leid, trotz aller Schwierigkeiten, dass du sagen kannst, wie der Bauer, das Warten hat sich gelohnt. Wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Wegen dieser Liebe, wegen diesem Mitfühlen, dieser Barmherzigkeit des Herrn können wir geduldig sein, wenn wir warten auf den, weil wir warten auf den Herrn und er wird kommen. Und wir können unser Herz stärken in Zeiten des Wartens, denn wir glauben an den Herrn, in dem Festigkeit ist. Wir brauchen keine psychologischen Tricks, um unser Herz zu festigen. Wir haben einen Herrn, der uns festigt. Und wir können barmherzig mit anderen sein. Auch in Zeiten der Not, in Zeiten des Wartens. Denn wir haben die Barmherzigkeit des Herrn über uns erfahren. Über all unsere Ungeduld, über all unsere Fehler, über all unsere unrechten Worte. Wir haben die Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Darum, Brüder und Schwestern, lasst uns in Zeiten des Wartens lernen, biblisch zu warten. Mit Geduld, mit Festigkeit und mit Barmherzigkeit. Dazu helfe uns Gott. Amen.